MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Linda Burkhardt.
Trauer hat viele Gesichter. Das sind die Menschen, die zu einer Beisetzung auf den Friedhof kommen. Andere besuchen das Grab von Angehörigen und fühlen sich auf einmal entsetzlich allein. Es gibt Frauen und Männer, die sich schämen, wenn sie oft jahrelang nicht über den Verlust eines lieben Menschen hinwegkommen. In München will das Haus am Ostfriedhof diesen Trauernden eine Anlaufstelle bieten. In dieser Form ist es in Deutschland einzigartig. Heute wird es eröffnet. Das Münchner Kirchenradio hat es vorab besuchen können.
Direkt an der S-Bahn liegt das Haus am Ostfriedhof und die vielbefahrene St. Martinstraße führt daran vorbei. Und doch ist der Neubau in der Nähe des Krematoriums umgeben von Bäumen und Vogelgezwitscher.
Das Haus ist genau auf der Mauer sozusagen des Friedhofs gebaut. Ein Teil ist der Stadtseite zugebaut und der andere Teil liegt quasi im Friedhof. Also wir liegen sozusagen zwischen den Lebenden und den Toten mittendrin und wir betonen natürlich in dem Haus die Lebendigkeit und das Miteinander in Verbindung mit unseren Verstorbenen.
Uli Keller arbeitet für das Erzbistum München und Freising, wo er für die Trauerseelsorge zuständig ist. Vor 10 Jahren hatte der katholische Theologe zusammen mit Mitstreitern die Idee für das Haus am Ostfriedhof. Es soll Menschen begleiten, die mit dem Verlust eines lieben Menschen zurechtkommen müssen. Und das in einer Zeit enormer gesellschaftlicher und kirchlicher Umbrüche.
Wir haben einen Wandel in der Bestattungskultur, in der Erinnerungskultur, in der Trauerkultur. Unsere Kirchen werden immer leerer. Aber die Aufgaben, Menschen zu begleiten in existenziellen Herausforderungen, die sind immer noch die gleichen. Und wenn wir an den Ort gehen, wo die Menschen das erleben und erfahren, dann ist es natürlich so, dass wir nicht aufgesucht werden müssen extra, sondern dass wir da sind, wo es passiert, da wo die Menschen uns brauchen können.
In dem 1500 Quadratmeter großen Haus am Ostfriedhof können angemeldete Gruppen Trauerfeiern abhalten. Etwa in den 3 Stunden, die zwischen der Einäscherung eines Toten und der Beisetzung der Urne liegen. Die Trauergesellschaft kann dort auch zum Essen und Trinken zusammenkommen. Es gibt eine Gastronomie. Sie ist zunächst täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet, also auch und gerade am Wochenende.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Zeitraum, Wochenende. Wochenende wissen wir, dass Trauernde sehr oft sehr alleine sind. Also gerade wenn der Partner gestorben ist oder die Partnerin, die stürzen am Wochenende oftmals in so ein ganz eigenes Loch. Und hier bietet man natürlich am Wochenende Kontaktknüpfungspunkte an. Das ist uns wichtig, gerade weil die Einsamkeit am Wochenende eine sehr, sehr große ist für Trauernde.
Deshalb sind auch samstags und sonntags Seelsorger und Seelsorgerinnen im Haus am Ostfriedhof. Es ist also nicht nur rund um eine Bestattung für Trauernde offen. Diese Arbeit startet Leiterin Sonja Eichelbaum mit 3 hauptamtlichen Seelsorgestellen und 15 ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen. An ihren Namensschildern sind diese Ansprechpartner sofort erkennbar. Die Theologin will in den großzügigen Räumen auch abends Gesprächs- oder Singkreise und Kurse für Trauernde anbieten. Sogar Yogamatten und Decken stehen dafür bereit. Eine klassische Kapelle ist in dem Gebäude nicht zu finden. Trotzdem sind natürlich Abschiedsfeiern und Gottesdienste im Haus am Ostfriedhof möglich.
Wir haben einen sogenannten Raum der Erinnerung und des Wandels, in dem in spezieller Farbe, in spezieller Ausstattung so etwas möglich sein wird. Und zwar interreligiös und interkulturell, das ist das Stichwort. Das heißt, die Kapelle im ganz klassischen Sinn ist hier so nicht eingeplant, ganz bewusst auch.
Denn das Haus am Ostfriedhof will für alle trauernden Menschen da sein, die sich Seelsorge und Begegnung wünschen. Es reagiert darauf, dass nur noch 1/3 der Münchner Bevölkerung katholisch oder evangelisch ist. Rund 66% sind konfessionslos oder gehören einer anderen Religion an. Die großen Fenster und Türen stehen nicht nur architektonisch für Offenheit. Sonja Eichelbaum will ein einladendes Haus führen. Eines, in dem sich Menschen, die einen Toten beklagen, sich aufgenommen und geborgen fühlen und Hoffnung für sich und ihre Verstorbenen schöpfen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie eine gewisse Stabilität erfahren können. Aber in erster Linie, wenn Sie rausgehen und sagen, ja, ich habe hier Menschen gefunden, die ein offenes Ohr hatten für mich, die sich mir zugewandt haben, da ist jemand da und ich konnte tatsächlich einfach einen Platz hier finden.
So verstehen Sonja Eichelbaum und die Initiatoren die Seelsorge, die hier in Zukunft geleistet werden soll. In diesem bundesweit einzigartigen Haus der Trauerseelsorge. vom Münchner Ostfriedhof. Alois Biel für das MKR.
Manche Menschen wirken schroff, eher unfreundlich und irgendwie komisch, wenn man ihnen begegnet und vielleicht mit ihnen einen Smalltalk führen will. Was man nicht sehen kann, sie haben möglicherweise eine autistische Störung und reagieren deswegen anders auf ihre Umgebung. Meine Kollegin Gabi Hafner hat mit einer Autistin gesprochen und mal nachgefragt, wie sie den Alltag bewältigt mit Familie, Kindern und Beruf. Gabi, ich muss beim Stichwort Autismus immer sofort an den Film Rain Man mit Dustin Hoffman aus den 80ern denken. Da wird ja die Hauptfigur als ein besonders begabter Autist dargestellt. Das wirkt gar nicht so negativ.
Nicht umsonst spricht man heute von Autismus-Spektrumstörung. Das Spektrum ist eben groß, das reicht von großen Einschränkungen, auch geistigen Einschränkungen, bis hin zu sehr hoher Intelligenz. Aber die Belastungen im Alltag, die können trotzdem groß sein. Ich habe mit einer sogenannten hochfunktionalen Autistin gesprochen. Julia Jorges ist Autorin von Romanen, aber in einem Bürojob könnte sie nicht arbeiten.
Reizüberflutung, vielen lauten Geräuschen, Stimmen, die durcheinander gehen, mit unvorhergesehenen Planänderungen, weil ich leider nicht in der Lage bin, spontan zu reagieren. Oder eben, dass es mir auch schwerfällt, Gesichter wiederzuerkennen oder eben Smalltalk zu halten. Ich kann zwar Floskeln, die ich so eingeübt habe, aber es geht eben nicht flüssig und ich mache es auch nicht gerne.
Okay, aber würde man ihr das nicht sofort anmerken?
Nein, auch im Gespräch nicht, weil sie sich eben auch gut vorbereitet hat. Aber das kostet sehr viel Kraft und Energie. Das weiß man halt als Außenstehender nicht.
Denn das Problem ist ja auch immer wieder, dass Autismus eben unsichtbar behindert. Es ist ja auch so, dass Autismus sich bei Frauen häufig subtiler äußert. Und dass Frauen generell besser darin sind, soziale Verhaltensweisen zu kopieren und damit ihren Autismus zu maskieren. Das führt dann eben zu dem Dilemma, dass ihnen der Autismus abgesprochen wird, beziehungsweise gar nicht erst erkannt wird, obwohl sie anscheinend im Alltag besser zurechtkommen. Aber die Anstrengung, die dieses Masking eben kostet, die sieht man ja von außen nicht.
Heißt es denn dann automatisch auch, dass eine autistische Störung bei Frauen eher seltener erkannt wird?
Das war zumindest lange Zeit so, dass es als männliche Störung galt. Viele Autistinnen bekamen erst mit besseren Verfahren dann eine Diagnose, oft spät im Leben. Heute kann man Autismus schon recht früh bei Kindern diagnostizieren. Aber Julia Jorges zum Beispiel hat sich vor ihrer Diagnose lange gefragt, was mit ihr nicht stimmt. Es war nicht klar, dass sie eine viel größere Belastung im Alltag hat und sie ist dann auch in ein Burnout geraten.
Ich fand dann zum Glück eine Therapeutin und begann eine Verhaltenstherapie, in der ich unter anderem lernte, auf meine Grenzen zu achten. Weil vorher dachte ich muss das einfach alles schaffen. Andere schaffen es ja auch. Es wurde dann auch eine mittelgradige Depression diagnostiziert. Und ohne Therapie und oder Medikamente hätte ich da wohl nicht leicht herausgefunden, vielleicht auch gar nicht.
Aber heißt das, sie muss jetzt, so stelle ich mir das jetzt zumindest mal vor, konsequent immer darauf achten, sich nicht zu überfordern?
Ganz genau. Und das ist im Alltag mit Kindern ja wirklich nicht leicht.
Ja.
Situationen wie Gedränge oder eine laute Umgebung, die können sogar zu so einer Art Wutzusammenbruch führen, sagt sie. Und deswegen überlegt Julia Jorges genau, was sie sich zumutet und was nicht.
Ich lebe auch eher zurückgezogen. Also ich habe außerhalb meiner Kernfamilie, das heißt mein Mann und meine beiden Kinder, habe ich so gut wie keine sozialen Kontakte, die über das Notwendige oder Zufällige hinausgehen, eben beim Einkaufen, Behörden, Lehrkräfte. Ich habe jetzt keine Freundschaften zum Beispiel.
Das sind ja jetzt schon ziemlich viele Einschränkungen. Hadert denn Julia Jorges auch dann mit ihrer autistischen Störung?
Nein, sie sieht es inzwischen sehr selbstbewusst und sie kennt sich ja auch sehr genau inzwischen. Als Autorin von unheimlicher Fantastik hat sie mit ihren Büchern auch Erfolg.
Ich weiß, dass ich nicht falsch bin, so wie ich bin, sondern dass mein Gehirn einfach anders tickt. Denn das Problem ist ja auch immer wieder, dass Autismus eben unsichtbar behindert. Und hochfunktionaler Autismus behindert oft doppelt unsichtbar durch das erwähnte Masking.
Warum mehr Wissen und Verständnis für ihre Besonderheiten helfen würde und was noch getan werden muss für eine bessere berufliche Integration von Menschen mit einer Störung aus dem Autismus-Spektrum, das hören Sie in der neuen Folge von Einfach Leben heute bei uns im MKR um 19 Uhr oder jederzeit da, wo es Podcasts gibt. Tomaten und Zucchini aus dem eigenen Garten. Das gibt es in Zukunft im Caritas Kinderdorf Irschenberg. Denn zusammen mit ihren Betreuern haben die Kinder angefangen, einen Bauernhof aufzubauen. Nur 10 Autominuten vom Kinderdorf entfernt. Vor kurzem war die erste Ernte und die Kleinen waren begeistert, was der Kräuter- und Gemüsegarten schon alles hergibt.
Toll hier im Garten ist, dass sehr, sehr viel wächst. Und Pflanzen gibt es zum Beispiel, wir haben dort hinten in der Ecke Kürbis. Dann haben wir da vorne Pfefferminz, dann Zitronenmelisse.
Also mir macht Spaß, erstmal so einsehen, so einpflanzen und dann noch das ganz viel Spaß macht es mit den eigentlich Ernten, weil wir haben nämlich hier so Bohnen, so grüne, lange, so Stangenbohnen haben wir, Karotten, Lauch.
Und so weiter und so weiter. Obwohl erst Ende April angelegt, wachsen und gedeihen ganz viele unterschiedliche Pflanzen in dem etwa 100 Quadratmeter großen Garten auf dem Gelände des zukünftigen Bauernhofs. Mit der ersten Ausbeute haben die Kinder auf einem Gaskocher eine Brotzeit gebrutzelt.
Und heute haben wir Sandwiches gemacht. Also wir haben ein paar Kohlrabis angebraten und ein paar Zucchinis angebraten. Und das schmeckt eigentlich voll lecker, aber das macht auch ein bisschen satt.
Zusammen mit ein paar Obstbäumen ist der Kräuter- und Gemüsegarten der Grundstock zum Kinderbauernhof. 5000 Quadratmeter hat das Gelände, ein kleines Wäldchen und ein Bach gehören auch dazu. Mit der finanziellen Hilfe eines Lehrerehepaars konnte das Caritas Kinderdorf das Grundstück pachten, erzählt Leiterin Pia Klappers.
Wir sind ganz am Anfang, aber wir haben fast 2 Jahre gebraucht, ein passendes Grundstück für uns zu finden, was wir uns auch leisten können. Wir haben jetzt das Glück, hier diesen wunderschönen Flecken Erde gefunden zu haben. Wir dürfen ihn gestalten, wie wir wollen. Das ist auch nochmal ein Geschenk. Und es soll klein und klein jetzt ein schönes Projekt entstehen mit den Kindern zusammen. Was wünschen sich die Kinder? Weil nur dann kann es nämlich auch gelingen, dass die Leute gern dorthin gehen, dass unsere Kinder gern dorthin gehen.
Bis jetzt geht die Rechnung auf. Für die Kinder aus der Caritas-Einrichtung ist das Projekt so etwas wie ein Abenteuerspielplatz. Aber neben dem Spaßfaktor ist auch entscheidend, dass die Kinder ein Gefühl für Natur und Klima bekommen, erklärt die Kinderdorfleiterin.
Unsere Kinder sollen Verantwortung lernen. Das Hühnchen kommt nicht als Nuggets in den Supermarkt zum Beispiel, sondern wie kann ich meinen Anteil haben daran, wirklich die Natur und alles mitzugestalten? Was passiert, wenn ich einen Samen in die Erde setze? Wie lange dauert es wirklich, bis ich was ernten kann, das zu sehen, das zu begleiten, ganz viel zu lernen über die Produkte, die wir täglich ganz selbstverständlich zu uns nehmen, aber natürlich auch, was bedeutet das an Arbeit, was muss man da investieren.
Seit mehr als 50 Jahren ist das Caritas Kinderdorf in Irschenberg die Heimat von Kindern und Jugendlichen, die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. Jetzt lernen sie spielerisch nicht nur den Umgang mit der Natur, sondern auch Kompetenzen fürs Leben, sagt Sozial- und Wildnispädagogin Katharina Fichtner. Denn auch da klappt nicht immer alles.
Es ist eigentlich so, als wenn eine Pflanze wächst und es ist ein Stor um die Wurzel rum und dann muss die Wurzel von der Pflanze um den Stor drum herum wachsen. Und so müssen wir und auch die Kinder, wenn das nicht alles genauso ist, wie man sich das erst vorstellt, immer wieder neue Wege finden. Und es hat ganz viel mit Gestaltungskompetenz, letzten Endes auch mit Zukunftsfähigkeit zu tun. Wir können lernen, Projekte, die ich im Kopf habe, trotzdem durchzuziehen, auch wenn der Seitenwind weht. Und ich glaube, unsere speziellen Kinder können davon auch profitieren davon, dass nicht immer alles gerade geht und trotzdem wachsen dürfen. Also eigentlich wachsen die Pflanzen und die Kinder zusammen hier.
Der Bauernhof mitten zwischen den Hügeln im Voralpenland ist dabei nicht nur Abenteuerspielplatz und Lernort, sondern auch ein Refugium für die Seele.
Natürlich bringen die Kinder viel Konflikthaftigkeiten mit und Päckchen zu tragen. Und wenn wir da herkommen, dann lösen sich diese Sachen oft irgendwie fast wie von selber aus, weil die Kinder irgendwas finden, Herausforderungen, was sie meistern können, das jetzt nicht irgendwie aufgedrückt ist und das mit dem echten Leben zu tun hat und das auch mit der Gemeinschaft zu tun hat. Ich mache was für die Gemeinschaft und nicht nur für mich. Das ist oft so selbsterklärend hier.
Vieles ergibt sich so leichter als in den Räumen des Kinderdorfs. Nicht zuletzt deshalb wird der Kinderbauernhof weiter wachsen. Für dieses Jahr ist noch ein echtes Tipi geplant und irgendwann soll es hier auch Tiere geben. Willi Witte für das MKR.
Lesen macht nicht nur schlau, sondern ist sogar gesund. Laut einer Studie an der University of Sussex kann das Lesen von Büchern den Stresspegel um bis zu 68% senken. Heißt also, unbedingt die passende Lektüre mit in den Urlaub nehmen und da gleich noch mehr entspannen. Ja, und für den passenden Lesestoff sorgen natürlich wir. Unsere Literaturexpertin Susanne Steufmehl hat diese Woche einen Roman über eine Jüdin dabei, die Anfang des 20. Jahrhunderts Lettland verlässt, um sich in England ein neues Leben aufzubauen.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Heute habe ich endlich den Roman mitgebracht, der schon seit seinem Erscheinen im November 2023 auf meiner Liste ganz oben steht. Die trotzige Schönheit der Welt von Linda Grant. Wie in einem Märchen beginnt alles in einem Wald bei Riga im alten Lettland mit einem jungen Mädchen, das sich zum Pilzesammeln aufmacht und dort in diesem Wald eine lebensverändernde Begegnung macht. Eine Begebenheit, die in den nachfolgenden Jahrzehnten immer wieder variantenreich erzählt, zum Mythos und sogar verfilmt wird.
Die Handlung.
Mina ist so alt wie das Jahrhundert, als sie 1913 zum Pilzesammeln in den nahegelegenen Wald geht. Die älteste Tochter des jüdischen Getreidehändlers Moshe Mendel aus Riga ist ein aufgewecktes Mädchen mit einem ausgesprochenen Freiheitsdrang, der ihre Eltern beängstigt. Der Korb mit den Pilzen ist schnell vergessen, als sie auf eine Gruppe junger Burschen trifft, die sich ihr als Bolschewiken vorstellen und ihre wilden Umsturzpläne präsentieren. Obwohl Mina noch nie zuvor etwas von Bolschewiken gehört hat, begreift sie instinktiv die Gefahr, in der die Jungen schweben. Gleichzeitig ist sie aber fasziniert von den revolutionären Freiheitsideen und diese wird sie bis zu ihrem Lebensende im Herzen tragen. Als sie von einem der Jungen geküsst wird und dies ihrem älteren Bruder beichtet, fürchtet der belesene Jossel um die Ehre der ganzen Familie und versucht, seine Eltern zur Ausreise nach Amerika zu überreden. Auch, weil er um die Sicherheit der Juden im Zarenreich fürchtet. Doch die Eltern denken nicht daran, die Heimat zu verlassen, und so machen sich Jossel und Mina alleine auf zu neuen Ufern. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs beendet die Reisepläne abrupt und lässt die Geschwister in England stranden. Was als kurze Zwischenstation gedacht war, wird schließlich zu ihrer neuen Heimat. Sie werden sesshaft, lernen leidlich die neue Sprache, gründen Familien und suchen und finden das Glück auf die ein oder andere Weise. Denn darum geht es in diesem Roman, ums Ankommen, ums Heimischwerden, ums Dazugehören, nicht einfach in einer Welt, in der Antisemitismus an der Tagesordnung ist und die Mendels mehr als einmal im Sinne der Anpassung zu Namensänderungen und zur Verleugnung ihrer Traditionen veranlasst.
Eindrucksvoll.
Der Optimismus und der Mut, mit dem Mina ihr neues Leben gestaltet und ihr Geschick in die Hand nimmt, überträgt sich auf ihre lebenslustige Tochter Paula und wird von Generation zu Generation selbstbewusstere Mendelfrauen hervorbringen. Wie sie die Liebe, auch die körperliche, kennenlernen und auskosten, spiegelt die sexuelle Befreiung der Frau im Laufe des 20. Jahrhunderts wider. Auch das hat Linda Grant klug in ihren Roman eingebaut. Der Holocaust findet in diesem Roman keine explizite Erwähnung, doch findet die Autorin immer wieder Gelegenheit, durchblicken zu lassen, welchem Horror Jossel und Mina durch das Verlassen ihrer Heimat entgangen sind. Die Trauer um das ungewisse Schicksal ihrer in Lettland verbliebenen Eltern und Geschwister ist Minas ständige Lebensbegleiterin. Großartig dargestellt ist auch die allmähliche Emanzipation der Mendel-Nachkommen aus der Enge der jüdischen Gemeinschaft in Liverpool, ohne jedoch die familiären Bindungen abreißen zu lassen.
Fakten zum Buch.
In Großbritannien ist Linda Grant eine bekannte, vom Feuilleton gefeierte und preisgekrönte Autorin, die sowohl Romane als auch Sachbücher schreibt. Dennoch ist diese von Brigitte Jakobait wundervoll übersetzte und im Verlag Rowohlt Berlin erschienene Novität erst das zweite Buch, das auf Deutsch erscheint. Linda Grant hat in der Zeit des Lockdowns an Die trotzige Schönheit der Welt gearbeitet und sich viel Zeit genommen, die Grundidee ihres Romans mit Facetten ihrer eigenen Familiengeschichte zu unterfüttern. 368 Seiten sind so zusammengekommen, die Lesern und Leserinnen von historischen Familienromanen und Zeitgeschichte bestens und tiefgehend unterhalten werden. Zum Preis von 24 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Das war eine Wiederholung von Ein Buch, Medienempfehlungen aus dem Michaelsbund. Unser Podcast macht erstmal Pause. Bis dahin gibt's die neuesten Bücher und Buchtipps entweder direkt bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund oder online unter michaelsbund.de.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.